Miss Marple brauchte es zur Lösung dieses Falles nicht. Nach der Tat stellte sich der Täter umgehend der Polizei. Er war während Untersuchungen und Prozess stets zuvorkommend und offen, kooperativ und vor allem geständig. Denn mit seinem Attentat wollte David Frankfurter 1936 nicht nur die Schweiz, sondern die ganze Welt aufrütteln. Er wollte seinen unweigerlich folgenden Prozess als öffentliche Plattform dafür nutzen, die Machenschaften der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland vor Gericht zu stellen. Niemand sollte sagen können, er oder sie hätte nicht gewusst, dass es sich bei der NS-Herrschaft um ein Unrechtsregime handelte. Und dieses sah Frankfurter klar. Noch bevor diese Regierung den millionenfachen Mord an jüdischen Mitmenschen, Kommunisten, Sozialdemokratinnen, Behinderten, Sinti und Roma, Lesben und Schwulen, Zeuginnen Jehovas und anderen Gläubigen sowie an zahllosen weiteren sogenannten unwerten oder unbequemen kalkuliert organisierte und kaltblütig durchführte. Der Totschlag verübt an Wilhelm Gustloff allerdings stoppte diese millionenfachen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und gegen die Menschheit nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu diesem schwerwiegenden Fall inmitten der Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts voller unaussprechlicher Verbrechen. Es ist ein komplexer und weit verzweigter Fall, den ich in mehreren Teilen erzählen muss. In eine Folge passt das alles nicht hinein. Und ich werde ihm auch kaum gerecht werden können, da man zahllose Bücher darüber schreiben könnte. Aber für einen ersten Überblick reicht es. Beginnen wir mit dem Opfer Wilhelm Gustloff, geboren 1895 in Schwerin. 1917 kam er als lungenkranker Patient nach Davos. Bald wurde er ein treuer Anhänger von Adolf Hitlers sogenannter Weltanschauung. Gustloff wollte diese Bewegung unterstützen und wurde so 1931 Leiter der Ortsgruppe der NSDAP in Davos. Die Polizei des Ortes schätzte damals, dass er wohl nicht viel zu tun haben werde, denn die meisten Deutschen hier seien gegen Hitlers Partei. Eine Fehleinschätzung, wie sich zeigen sollte. Wilhelm Gustloff verrichtete intensive Propagandaarbeit. Bald war Davos der NSDAP-Stützpunkt des ganzen Kantons Graubünden. Und schon 1932 wurde Gustloff zum kommissarischen Landesgruppenleiter in der ganzen Schweiz ernannt. Er hatte bereits im ersten Jahr seiner Leitung offenbar zur vollen Zufriedenheit seiner Vorgesetzten gehandelt. Die Auslandsorganisation der NSDAP erstarkte stetig, auch wenn die schweizerischen Behörden vorsichtige Vorbehalte verlauten ließen. Verhindert wurde dieses Wachstum von offizieller Seite her aber nicht. Es gab allerdings ab Februar 1932 behördliche Untersuchungen, die zur Folge hatten, dass vereinzelte NSDAP-Anhänger aus der Schweiz ausgewiesen wurden. Weitere wurden verwarnt. Ihre Vergehen waren, dass sie gegen die schweizerische Neutralität arbeiteten. Ab Juni 1932 gab es dann einen Bundesratsbeschluss, der das Tragen von Braunhemden, die quasi Uniform der Schweizer Nationalsozialisten, verbot und den Gebrauch von nationalsozialistischen Emblemen einschränkte. Man glaubte also von amtlicher Seite mit dem Verbieten von äußeren Anzeichen diese braune Flut abfangen zu können. Nachdem Hitler im Januar 1933 Kanzler geworden war, agierte Wilhelm Gustloff in der Schweiz so intensiv, dass die Auslandorganisation erneut starken Zulauf verzeichnen konnte. Sicherlich war der Erfolg der Rechtsextremen in Deutschland auch Aufmunterung genug für ähnlich gesinnte Schweizerinnen und Schweizer. Es gab stets aber auch warnende Hinweise von politisch linker Seite zu diesen Agitationen. Und im Parlament wurden Interpellationen eingereicht, um die Arbeiten des sogenannten Gauleiters NSDAP Gustloffs einzuschränken. Immerhin, so wurde unter anderem argumentiert, war der Deutsche seit langem Mitarbeiter am Physikalisch-Meteorologischen Forschungsinstitut in Davos, also in einem angesehenen Schweizer Unternehmen tätig. Da schuldete er wohl seinem Aufenthaltsland einiges an Anpassung und Loyalität. Der Bundesrat erklärte hinsichtlich dieser Sache, dass es keine Fälle von Belästigungen oder Bedrohungen gegeben hätte, insbesondere nicht gegen Kurgäste in Davos. Offenbar war dies eine der wichtigsten Beunruhigungen in Sachen Nationalsozialismus. Ich finde die Begründung recht dürftig. Immerhin, so hieß es weiter, verhalte sich Gustloff nicht provokant. Zudem seien die Stützpunkte der NSDAP nicht militärisch und deswegen könne man auch nicht juristisch gegen sie vorgehen. So gab es also keine rechtliche Veranlassung, Wilhelm Gustloff aus der Schweiz auszuweisen. Dem Tourismusstandort Graubünden wurde seit dem Beginn der 1930er Jahre hingegen bewusst, dass man auf seine Gäste politisch aufpassen müsse. So erhielt beispielsweise Erika Mann in der Vorkriegszeit keine Bewilligung, mit ihrem Kabarett in Davos aufzutreten, da die Vorführungen der Pfeffermühle ganz offensichtlich gegen die Verhältnisse des Dritten Reiches gerichtet seien. Da der Kurort Davos aber eine große deutsche Kolonie habe, würde ein Auftritt des Kabarets die Stimmung doch stark trüben. Man sieht in diesem Bericht, dass keine Unterscheidung zwischen Anhängern der NSDAP und deutschen Staatsbürgern allgemein gemacht wurde. Eher dünkt es einen, die regimekritischen Stimmen, die naturgemäß politisch eher links anzusiedeln waren, würden von Seiten des Establishments eher als Gefahr angesehen. Kommen wir aber nun zum Verbrechen, das hier besprochen werden soll. Am 4. Februar 1936, also fast auf den Tag genau vor 88 Jahren, klingelte der kroatische Student mit jüdischen Wurzeln David Frankfurter an der Haustür des Ehepaars Gustloff in Davos. Es war ein kalter und nebliger Dienstagabend. Hedwig Gustloff öffnete die Türe und ließ den Besucher eintreten. Offenbar machte der auf sie keinen ungünstigen oder gar gefährlichen Eindruck. Er gab vor, er hätte wichtige Schriften, die eine Unterschrift Gustloffs benötigten, bei sich. Hedwig Gustloff führte Frankfurter ins Büro ihres Mannes. David Frankfurter gab später an, er habe dort ein Telefongespräch des Hausherrn mit angehört, in dem Gustloff unter anderem das Wort Schweinejuden gebraucht habe. Außerdem habe im Arbeitszimmer ein von Adolf Hitler signiertes und Gustloff gemittwettes Foto des Führers prominenten Platz eingenommen. Diese klaren Zeichen des Nationalsozialismus sollen David Frankfurter weiter in seinem Vorhaben bestärkt haben. Als Wilhelm Gustloff schließlich in sein Arbeitszimmer eintrat, schoss Frankfurter mehrere Male auf den NS-Funktionär und verletzte ihn tödlich. Frankfurter verließ unbehelligt das Haus, schien sich zunächst noch mit Freitodgedanken befasst zu haben, stellte sich dann aber noch in derselben Nacht der örtlichen Polizei. David Frankfurter war sofort geständig und betonte, dass er Gustloff als Stellvertreter eines NS-Funktionärs ermordet hatte, da er an andere, höherrangige, nicht herankommen konnte. Er hatte schon auf Göring schießen wollen, kam aber um ein paar Minuten zu spät. Im Davoser Fall bestätigte ihn dann noch eine Gegenüberstellung mit der Witwe Gustloffs noch am selben Abend zweifelsfrei als Täter. Unmittelbar nach der Tat war die Aufregung nicht nur in der Schweiz groß. Im Deutschen Reich verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. So schrieb der Schweizer Gesandte in Berlin, Paul Dinichert, besorgt an den Bundesrat, offenbar nach der Bekanntwerdung der Mordtat aus Deutschland, wo er an einem Empfang teilgenommen hatte, folgendes. Zitat: Gestern Dienstagabend fand der übliche große Jahresempfang des Reichsministers des Auswärtigen im Hotel Kaiserhof statt. Über 1000 Eingeladene nahmen daran teil. Als ich kurz nach 10 Uhr den Gastgeber begrüßte, machte er mir von der ihm eben zugekommenen, mir noch unbekannten Nachricht vom tragischen Vorfalle Mitteilung. So wie Freiherr von Neurath war auch ich davon sehr betroffen. Eine halbe Stunde später gab mir der Minister von einigen weiteren Erkundigungen über die Nationalität des Mörders und dessen erste Erklärungen Kenntnis. Freiherr von Neurath zeigte sich noch besorgter als zuvor und meinte, wir könnten heute einen üblen Tag erleben. Mittlerweile hatte sich ein ziemlich aufsehenerregender Vorgang vollzogen. Die Nachricht aus Davos hatte sich unter den anwesenden uniformierten SA- und SS-Männern lauffeuerartig verbreitet und auf höheren Befehl hatten sie sich sofort vom Fest entfernt, als Zeichen der Trauer, wie man mir erklärte. Diese Leute sollen sogar den Versuch gemacht haben, den Empfang sofort abbrechen oder wenigstens die Musik einstellen zu lassen. Dies geschah indessen nicht. Während die Nachricht sich in den Sälen verbreitete, konnte man die verschiedensten Beobachtungen anstellen. Sie wurde keineswegs von allen tragisch aufgenommen. Entscheidend ist aber, auch für uns, welche Reaktionen das Vorkommnis bei den Amts- und Parteistellen auslöst. Und da waren sie bereits gestern Abend höchst bedenklich und bekümmernd. Von mehr als einer hochgestellten Persönlichkeit wurde mir gegenüber offen von Pogrom gesprochen, die in Deutschland unmittelbar darauf folgen könnten. Zitat Ende. Eine kurze Fußnote zum erwähnten Freiherr von Neurath. Es handelt sich dabei um Konstantin von Neurath, einem deutschen Diplomaten, der seit 1932 Reichsminister des Äußern war. Er amtete später als Reichsprotektor in Böhmen und Mähren und gehörte nach dem Krieg zu den 24 Hauptangeklagten der Nürnberger Prozesse. Er erhielt nach seiner Schuldigsprechung eine 15-jährige Haftstrafe. Aber zurück zu dem Abend 1936, als in Berlin das Attentat auf Gustloff bekannt wurde. Nun nämlich trat Josef Goebbels auf den Plan und der Schweizer Gesandte, ganz Diplomat, schilderte die folgende Geschichte. Zitat: Wesentlich anders suchte sich Reichsminister Goebbels einzustellen, mit dem ich die letzte Unterhaltung des Abends führte. Nachdem ich ihm mein eigenes lebhaftes Beidauern über das Geschehene ausgesprochen hatte, trat er, trotz der uns umgebenden Menschenmenge, gleich in die Materie ein. Er bedauerte das Treiben der Emigranten und die Hetze der Presse, seine Lieblingsaussprüche, die an derartigen Gewalttaten die Hauptschuld trügen. Was die sogenannten Emigranten betrifft, so erinnerte ich ihn daran, dass, wenn solche bei uns Aufnahme fänden, sie sich politisch jeder Betätigung zu enthalten hätten. In dieser Beziehung sei der Bundesrat stets wachsam und entschlossen, gegen missliebige und unruhige Elemente vorzugehen. Hinsichtlich der Presse wäre so viel zu sagen, und zwar im Zusammenhang mit den anderen Erscheinungen, gegen die wir uns auflehnen müssten, dass sich die ganze Frage jederzeit mit ihm zu erörtern gerne bereit sei. Zitat Ende. Danach schilderte Dienichert, nun weniger diplomatisch, die weiteren Gedanken, die er sich über den Fall machte und in seinem Brief an Bundesrat Giuseppe Motta verlauten ließ. Zitat: Die Art und Weise, wie schon heute Morgen das Andenken und die Verdienste Wilhelm Gustloffs von der gesamten deutschen Presse gefeiert werden, der Umstand, dass der Reichskanzler, dem man die Trauerbotschaft bis gegen Mitternacht verheimlicht hatte, noch während der Nacht ein Beileidstelegramm an Frau Gustloffs gerichtet hat, wie das auch seitens des Reichsministers Hess geschehen ist, ferner der Erlass eines Nachrufs an das ganze Auslandsdeutschtum, Dies alles muss die Frage aufsteigen lassen, was dem Gustloff für sein Land und seine Partei in der Schweiz Bedeutendes geleistet hat. Und ob eine solche Tätigkeit eines Ausländers auf unserem Boden doch nicht als unerwünscht anzusehen ist, auch wenn sie nicht eigentlich gesetzwidrig sein sollte. Ich möchte mir erlauben, die Ihnen heute telefonisch ausgesprochene dringende Empfehlung zu erneuern, dass von Seiten insbesondere der Justizbehörden Mitteilungen nach außen vermieden werden, welche die für die hiesigen Juden schon bestehenden großen Gefahren noch zu steigern geeignet wären. Zitat Ende. Wir sehen in Paul Dinichert ein wacher Zeitgenosse, der die Verhältnisse in Deutschland genau einschätzte und auch die Schweizer Seite wachsam beobachtete. Ein sehr guter, erfahrener Diplomat. Allerdings sollten sich Dinicherts Befürchtungen wegen unmittelbar bevorstehenden Pogromen glücklicherweise als unbegründet herausstellen. Historiker meinen heute, dass ein Volkszorn, besser gesagt ein Pogrom, in Deutschland damals ausblieb, weil 2 Tage nach der Tat die Olympischen Winterspiele in Deutschland begannen. Ebenso bereitete die NS-Führung den Einmarsch ins entmilitarisierte Rheinland vor. Da konnte man sich an höchster Stelle eine solche Unordnung nicht vorstellen. Das bedeutet auch, dass ein sogenannter Volkszorn gesteuert werden konnte. Wie wir wissen, fanden dann im November 1938 solche Pogrome statt, verharmlosend Kristallnacht benannt. Sie waren zweifelsohne von oben befohlen worden und gesteuert. Sie waren kein Ausdruck eines spontanen Hasses. In der Auswirkung aber natürlich genauso verheerend. Der Tod Gustloffs wurde 1936 im Deutschen Reich natürlich sofort als Märtyrium inszeniert. Die Witwe Gustloff erhielt ein persönliches Beileidstelegramm von Adolf Hitler zugesandt. Am 8.2. fand eine Trauerfeier in Davos statt. Anschließend wurde der Leichnam Gustloffs durch ganz Deutschland geführt, zurück nach Schwerin, von wo er stammte. In größeren Städten standen jeweils Ehrengarten parat, wenn der Leichenzug vorbeikam. Und am 12. Februar fand dann fast ein Staatsbegräbnis statt. 35.000 Teilnehmende sollen anwesend gewesen sein. Der Führer selbst war präsent und ließ die Gelegenheit nicht verstreichen, den Märtyrer zu feiern und nicht minder den Täter samt seiner jüdischen Herkunft zu verdammen. Wilhelm Gustloff wurde auf dem Ehrenfriedhof Schwerin beerdigt. Ein 5 Meter hoher Findling wurde ihm als Denkmal gesetzt. Die Aufschrift darauf markierte ihn erneut als Blutzeugen. Der Findling wurde dann nach dem Krieg gesprengt. Kurz nach seiner Tötung wurden Straßen und Industrieanlagen nach Gustloff benannt. Ein sogenanntes Kabinenfahrgastschiff der Deutschen Arbeitsfront erhielt ein Jahr später Wilhelm Gustloffs Namen und wurde von seiner Witwe offiziell getauft. Das Schiff selber erwartete dann ein schreckliches Schicksal. Aber das ist eine andere Geschichte. Sie können sie bei Interesse unter anderem in der 2002 veröffentlichten Novelle Im Krebsgang von Günter Grass nachlesen. Hier enden wir für heute mit dem ersten Teil des Falles. Im zweiten kommen wir dann zum Prozess gegen David Frankfurter.